Freunde aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, wollte ich sagen. Nein, es ist ja mittlerweile der Netto-Hypertrophie-Podcast. Ich bin so in der Vergangenheit gefangen. Heute, nach langer, langer Zeit, war eigentlich auch schon lange mal geplant. Ne? Hatten wir hin und wieder, glaube ich, mal hin und her geschrieben, lass mal einen Podcast zusammen machen. Der Lukas Liebing auf der anderen Seite am Start für diese Episode zu unserem, ja, ich möchte mal sagen, wilden Trip nach England, ja, um uns fortzubilden, Seminare zu besuchen und Bodybuilding zu zelebrieren. Und das wollen wir heute mal tun. Falls jemand Lukas noch nicht kennt, Lukas ist genau wie ich Online-Coach, sehr, sehr ambitionierter Natural-Bodybuilder. Ja, also wenn ihr ihn jetzt seht, der junge Mann hat schon einiges auf dem Buckel, was Training angeht. Und so sieht er halt auch aus. Und ist halt mittlerweile halt auch ein sehr, sehr erfahrener Coach geworden. Und dementsprechend haben wir uns halt mal zusammengetan, um halt das, was wir halt so auf Coaching-Seite können, nochmal ein Level höher zu schrauben. Lukas, erstmal herzlich willkommen. Cool, dass du im Podcast am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen, frage ich dann immer, wo man sagen so, das müsste man über Lukas eigentlich erwähnen, das macht diesen Menschen auch noch aus. Cool. Keine Ahnung, du isst Pizza immer nur mit, keine Ahnung, Schinken und Ananas oder?
Ja, vielen Dank dafür, dass ich erstmal hier sein darf und auch Moin Moin aus Hamburg übrigens, genau. Aber wahrscheinlich von der komplett anderen Seite von Hamburg. Deswegen ist das wahrscheinlich logistisch auch ein bisschen einfacher über Zoom. Ja, also Arne hat das eigentlich im Prinzip schon alles ganz gut umrissen. Wenn man was über mich wissen sollte, man findet mich auf jeden Fall oft beim Türken, beim Essen. Das ist so mein Cheat Meal oder Fast Food to go, würde ich sagen. Ja, und in diesem Podcast soll es halt darum gehen, wie Arne schon gesagt hat, dass wir über den UK-Trip einmal schnacken. Ich hatte das bei Arne in einer Story gesehen, dass er quasi jemanden sucht oder mit jemandem zusammen dahin möchte. Und dann habe ich mich einfach ganz spontan gemeldet. Und ja, dann führte eins zum anderen. Und dann sind wir da zu zweit quasi von Hamburg aus in die UK geflogen und haben uns das Seminar 2 Tage gegönnt.
War halt interessant, weil ich hatte halt bei Instagram geschrieben, ich finde halt immer so eine Reisen, wo man so auf Seminare fährt, wenn es jetzt nicht irgendwie in Deutschland ist, selbst da, ist es halt immer cool, wenn man das mit mehreren Leuten irgendwie zusammen wahrnimmt. Gerade wenn man dann ins Ausland fährt, macht das Ganze halt immer doppelt cool, weil man sich halt jeden Tag sofort irgendwie darüber austauscht, das anders reflektiert, als wenn man da wie so ein Einsiedler dann so, also so bin ich dann halt. Ich bin halt so ein introvertierter Mensch. Ich wäre halt auf das Seminar gegangen, hätte sicherlich auch mit den Leuten geschnackt, aber danach wäre ich halt dann so vielleicht auch trainieren gegangen, aber dann so straight wieder alleine irgendwie. So, ne? Und so ist man halt so ein bisschen mehr in Community. Und deswegen habe ich halt einfach mal gefragt, wer hat Bock? Und tatsächlich haben auch mehrere Leute, die man auch so in unserer Szene kennt, gesagt, ja, hätte ich Bock. Aber dann erstmal so, haben sie auch schon drüber nachgedacht, was kostet denn das? So, das war halt so immer so die erste Frage. So, ne? Das ist immer so eine Frage. Jetzt will man eine Fortbildung, ein Seminar machen, irgendetwas, was einem weiterbringt. Und dann, klar, muss man auch gucken, ob man sich das leisten kann. Und das Seminar war jetzt einfach mit $999 oder Dollar, ne? Dollar, glaube ich, Dollar. Mhm. Also in Hamburg würde man sagen, oder in Deutschland, ein Tauni halt, ne? Ein Tauni kostet das Ganze. War halt für viele halt zu viel Geld. Also ich glaube nicht, dass es für diese Person zu viel Geld ist, rein auf der monetären Seite, sondern sie haben den Wert nicht wieder gespiegelt gesehen für das, was sie bekommen hätten. So. Und genau, und Lukas hat, wie er eben schon gesagt hat, so straight gesagt, yo, geil, let's do it. So, das ist doch eine geile Sache. Wie ist so deine Einstellung so zu Seminaren, zu Investitionen in sich selber? Das ist vielleicht ein cooler Startpunkt.
Ja, also ich habe halt auch natürlich, als du das in deiner Story gepostet hast, erstmal geschaut, okay, was ist das genau? Und habe dann auch den Preis gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt ein No-Brainer war, weil ich kannte die Leute halt vorher nicht, die dieses Seminar veranstaltet haben. Dann habe ich mir das erstmal alles angeschaut und das hat auf mich halt sehr qualitativ hochwertig gewirkt. Und es ist halt immer so, du zahlst halt zwar diesen Preis, aber du musst halt auch immer überlegen, was ziehst du da raus? Und das ist zum einen natürlich das Wissen aus dem Seminar, aber es hilft dir natürlich auch im Coaching. Es hilft dir dabei, ein besserer Coach zu werden. Wie viele Kunden kannst du damit vielleicht ansprechen, die du sonst nicht bekommen würdest? So, und dann kann man das schon gegenrechnen und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und wenn man dann halt auch noch die Erfahrung mit reinnimmt und halt auch die Kontakte, die man dort vielleicht vor Ort knüpft, das Gym, etc., alles, was einfach so in diesem Trip mit inklusive ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ja, die Investition in sich selber ist in der Regel die beste Investition, ne? Weil der Return on Investment, der ist unter Umständen so hoch, dass sich das schon lohnt.
Und oftmals hat man halt zum wirklichen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ja, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, 4-5 Jahre immer 2, wenn nicht sogar 3 Trips irgendwie gemacht Richtung UK. Genau, für alle, gerade weil du jetzt sagtest, auch so für Klienten und so, gerade für Coaches unter euch, wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid und jetzt gerade dabei seid, euch dieses Standbein aufzubauen, dann ist das natürlich erstmal ein großer Pain zu sagen, okay, ich muss Zeit investieren. Zeit habt ihr wahrscheinlich, weil ihr noch nicht komplettes Raster vielleicht an Klienten habt. Ihr habt vielleicht Zeit, aber ihr habt noch nicht so viel Geld. Das, was dieser Zinseszinseffekt, den ich da immer sehe, ist halt, dass du dadurch nicht sofort gleich irgendwie 10 neue Klienten hast, nur weil du auf einem Seminar warst und dadurch einfach mehr Wissen hast, was du jetzt umsetzen kannst. Aber das nehmen Menschen wahr. Menschen nehmen wahr, dass du deinen Job ernst nimmst, dass du es, dass deine Professionalität dir Geld wert ist, Zeit wert ist. Und dementsprechend hat ja ein Mensch natürlich unterbewusst immer, nimmt er das wahr und Vergleich dann alles klar, okay, der wird seinen Job auch ordentlich machen. Also wenn der so viel Geld in die Hand nimmt und dann auch noch die Zeit in die Hand nimmt, na, dann ist es quasi immer so ein Effekt, der auf dich scheint. Und das kann in dem Moment der Fall sein, dass du dann, dass zwei Klienten sagen, alles klar, ich finde sowieso gerade diese Prescript-Sachen super interessant oder das, was der Luke macht, finde ich super interessant. Jetzt hat er sich auch noch mehr Expertise geholt, die wirklich nochmal über das hinausgeht, was die Leute im Internet hergeben. Und dann ist das dieser Tipping-Point. Jetzt möchte ich unbedingt mit ihm zusammenarbeiten oder ich wollte sowieso mal ins Coaching starten. Und oftmals ist es so aus meiner Erfahrung heraus, dass das oftmals erst Monate später oder vielleicht auch erst ein Jahr später kommt. Die Leute dann aber sagen, aber damals war so der Punkt, wo ich das so wahrgenommen habe. Und seitdem denke ich so drüber nach. Ne? Also das ist das, was ihr investiert wirklich an Geld und Zeit, ist in 99% der Fälle habt ihr einen Riesengewinn. Ist ein Nettogewinn riesig da, weil genau was du auch gesagt hast, was darüber hinauskommt, sind halt das Netzwerk, was entsteht. Menschen, die du kennenlernst, die du dadurch danach natürlich auch weiter in Kontakt stehst und dadurch dein Erfahrungsspektrum erweiterst. Auch das ist immer unterschätzt. Es geht nicht nur um Geld zu bezahlen und zu sagen, jetzt sagt mir jemand irgendwas, was ich weitergeben kann. Ja, so denken die meisten, sondern du wirst es ja in dein Gesamtwissen und in deinen Gesamtkontext und in die Anwendung, die du in deine Tätigkeit bringst, integrieren und sie damit nochmal spitzer, besser machen. Und von daher sind halt 1.000 Dollar sind viel Geld, definitiv. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Das ist auch, also ist richtig viel Geld. Aber ich meine, wir haben da jetzt 2 Tage lang wirklich, weiß nicht, wie lange, 8 Stunden, I don't know.
Ja.
Wirklich in die Tiefen des Hypertrophie-Games abgenerdet. Und was man dazu auch immer sagen muss, etwas, was ich immer leider viel zu wenig nutze, man hat ja die Möglichkeit, wirklich alle seine Fragen zu adressieren, auch seine individuellen Fragen. Dafür ist immer Zeit auf solchen Seminaren. Ja. Gerade bei solchen sehr spezifischen Seminaren hast du ja auch genutzt, ne? Wenn du hast ja dann auch gesagt, alles klar, so kannst ja mal das Beispiel bringen, wo du so gesagt hast, da hole ich mir jetzt mal einfach Expertisenmeinung ein.
Genau. Also ich habe halt bei mir immer das Problem gehabt, dass meine obere Brust im Verhältnis zu der restlichen Brust und auch zu den Schultern abfällt. Und ich habe halt in meinem Wissen schon immer alles gemacht, ne? Viel Schrägbank, Inclinefleiß und so weiter und so fort, Schulter nach hinten auf die Ausführung geachtet. Und dann wurden mir dort halt nochmal Tipps gegeben, die wirklich einmal dann so im Kopf, okay, es hat Klick gemacht. Und er hat mir anatomisch einfach so viele Sachen erzählt, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise ich konnte diese ganzen Dots einfach nicht verknüpfen. Und dann hat er gesagt, ja, mach das mal so und so, nimm die Schulter so nach hinten und mach die Ausführung so. Und auf einmal habe ich die obere Brust auf eine ganz andere Art und Weise spüren können. Und das habe ich jetzt auch schon im Training so ein bisschen implementiert. Und ja, da denkst du halt nach 11 Jahren Training so, du weißt eigentlich fast alles. Und dann bist du auf so einem Seminar und dann denkst du so, okay, fuck, ich weiß eigentlich doch viel weniger, als ich glaube. Und das, was du auch meinst mit den Kunden und so weiter, also mich haben halt auch Kunden von meiner Seite aus dann angeschrieben, ja, was lernst du denn da alles und so? Und die waren halt ganz gespannt, ne? Und auch die Leute bei Instagram und so, ja, teil uns das mal mit, was du da gelernt hast und so. Das ist natürlich nicht so einfach, weil das ein hochkomplexes Seminar war. Und diese Anatomie-Cues und so, die kannst du halt nicht mal eben schnell, ich sag mal, so raushauen und dann versteht das jeder, sondern das ist dann halt mehr so eine Hands-on-Geschichte. Aber ja, also das war wirklich sehr augenöffnend, das Ganze. Und die Blickwinkel, die man dort bekommt von den anderen Coaches auch, da waren ja, glaube ich, 30 Leute oder so insgesamt, abgesehen von uns, was die so erzählt haben, was die mit ihrem Training machen und halt auch, was die Speaker dort einfach mit ihrem Training machen und so weiter. Super interessant, super viel Mehrwert. Mhm.
Also man muss halt dazu sagen, für die Zuhörer jetzt, das war jetzt wirklich schon ein sehr spezifisches, advanced, fortgeschrittenes Seminar für Leute, die das halt alles schon lange machen. Und ich habe auch jetzt im Nachgang halt wirklich erst so mal gesehen über Instagram, die Menschen, die da waren, das war halt wirklich so die Creme de la Creme der europäischen, größtenteils UK, vielleicht englischsprachigen Online-Coaching, Natural Bodybuilding, Bodybuilding-Szene so an Coaches da halt so. Ne? Und das ist halt Wahnsinn, dass das siehst du Menschen nicht an. Ne, das ist halt immer so eine Sache. Genauso wie die gedacht haben, so, okay, jetzt kommen hier so zwei Dudes aus Germany so. Ne, und dann denkt man so, ja, die sind ja so relativ vielleicht unauffällig und so. Ne? Und wenn man dann einfach mal guckt, wer das so ist und was die so tun, dann siehst du halt, dass da wirklich also ja unglaublich viel Expertise hintersteckt und da wirklich die Top-Notch-Leute da waren. Und ja, also grundsätzlich zu der Thematik, wie du auch schon gesagt hast, wenn das einfach jetzt in drei Sätzen so wiederzugeben wäre, ja, oder in einem Instagram Reel, ich weiß immer noch nicht, sag mir noch mal Reel oder Reel?
Reel.
Reel, ja. Das ist lernen, das ist wie, keine Ahnung, unfassbar. Also, wenn man das da drin festhalten könnte in einer Minute, dann wäre Hypertrophie und fortgeschrittenes Hypertrophie-Training halt viel zu leicht, ne? Also, dann hätte man die Komplexität, die kannst du halt so nicht wiedergeben. Aber wie du es gesagt hast, das war halt für mich auch nochmal so ein Seminar, auch bei mir halt nach irgendwie 15 Jahren Training und 10 Jahren Personal Training, triffst du halt auf Menschen, die das halt alles dann schon mal doppelt so lange machen. Und die haben einfach so ein Spektrum mehr an Erfahrung, aber auch an Fachexpertise. Ne? Also so ein Dr. Jordan Shallow, der halt Chiropraktiker ist und ich weiß nicht, was der alles schon ist und gemacht hat und was der mit welchen Persönlichkeiten der halt auch schon zusammengearbeitet hat im Sportbereich. Ne? Also ich weiß, das hat er gesagt, Shaquille O'Neal. Ja. Also wo du wirklich so mit denkst, wow, okay. Und Shaquille O'Neal hat den halt geholt, um sich irgendwie Hilfe zu holen, um besser zu werden. So, das ist schon eine Hausnummer. Und gerade diese anatomische Geschichte, wie du es an deinem Beispiel halt gebracht hast. Wir haben halt alle so ein gewisses Grundkonstrukt an Wissen, ne? Und ich glaube, gerade im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum ist dass das, was wir über Hypertrophie wissen, auf dem Niveau extrem hoch. Also das, was wissenschaftlich gesichert ist, da haben alle eine relativ große Schnittmenge, dass sie daran teilhaben und das auch beherrschen und auch umsetzen können in der Praxis, ja. Aber die Jungs, Luke und der Jordan und vor allen Dingen die Prescript-Jungs, das Prescript ist ja quasi nicht nur der Dr. John Shallow, sondern auch wirklich noch, die haben noch einzelne Experten für bestimmte Bereiche, ja. Mhm. Die sind halt wirklich auf dem Gebiet, da haben sich halt wirklich die Besten zusammengetan. Ne? Und da siehst du halt, was Individualität in diesem Sport ausgemacht hat. Ne? Also ich fand, die signifikantesten Beispiele fand ich halt, wo sie halt immer zwei Leute aus dem Publikum nach vorne geholt haben, die komplett andere Strukturen hatten. Also nimmst du jetzt zum Beispiel mal ganz extrem zu sagen, ein Bodybuilder, der unterstützt ist, ja, der halt sehr, sehr groß ist und sehr breit ist und vor allen Dingen auch von der Körperdichte, von der Seite auch deutlich breiter ist als jemand, der jetzt vielleicht 5 Jahre trainiert. Also wir hatten ja, glaube ich, immer den jungen Herrn, der sehr ambitioniert war, aber der, glaube ich, noch sehr jung war und halt noch relativ dünn war. Und dann hast du halt mal gesehen, wenn der nun eine Schrägbank-Variante macht und der andere Herr eine Schrägbank-Variante macht, wie du die Hebel ändern musst, damit du entsprechende Muskelfasern und Muskelfaserrichtungen und Fiederungen halt triffst. Und in unserem Denken nehmen wir halt diesen Menschen und setzen ihn halt in eine Hammer-Stretch-Incline und den anderen auch, passen vielleicht noch die Sitzhöhe an und dann denken wir, okay, die werden die gleichen Anteile an Muskulatur trainieren, ist aber faktisch nicht der Fall. Und du hast es ja am eigenen Leib erfahren. Mhm. Und ich finde diese Individualisierung, die ist halt enorm wichtig. Und deswegen bin ich ja auch so jemand, der immer noch im Personal Training sehr, sehr viel Spaß empfindet und Fülle empfindet, weil genau das ja auch meine Erfahrung ist, die ich im Alltag habe. Ich kann alles an den Menschen ausprobieren und ich kann sofort sehen, ob es funktioniert. Ich kann mir sofort Feedback holen. Ich kann das sogar anfassen. Ich kann sogar die Muskeltonus anfassen. Und da hast du halt gemerkt, dass die Jungs einfach aus der Praxis kommen. Das sind halt keine, die haben alles am Schreibtisch gelernt und ja, haben aber nichts in der Praxis, die kommen halt aus der Praxis und haben das in den Online-Bereich gebracht. Und ich glaube, das ist für viele, die jetzt zuhören, sicherlich interessant. Und für mich war die größte Frage nach dem Seminar eigentlich, und da kannst du ja mal sagen, ob es dir ähnlich gegangen ist, wie kriege ich jetzt diese neue Perspektive Und das, was ich für mich jetzt für die Umsetzung relevant halte und was ich auch gerne erstmal für mich umsetzen will und für Klienten, in meine Online-Welt. Wie kriege ich das in meine Online-Dienstleistung rein, so dass es greifbar wird, umsetzbar wird? Das sind so Sachen, die hätte ich gerne die Jungs am Ende nochmal gefragt. So, ich gesagt, alles klar, ihr arbeitet ja auch fast alle nur online oder größtenteils online. Wie schafft ihr das?
Ich glaube tatsächlich, von den anderen Leuten, die da waren, waren auch viele noch so hybrid unterwegs, ja, oder ein paar von denen waren auch halt noch Personal Trainer quasi. Das ist aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich würde versuchen, das natürlich erstmal mit dem Kunden zu kommunizieren. Grundsätzlich erstmal die Idee und dann halt ja mit Video-Feedbacks das Ganze zu untermauern, so gut es halt geht. Das, was du schon sagtest, ne, je nachdem, wie die Person gebaut ist, wie breit der Brustkorb ist, wie sich die Brustmuskulatur über die Brust spannt und so weiter, über den Brustkorb. Wie liegst du auf der Bank? Der eine liegt flach auf der Bank und hat das perfekte Flachbankdrücken. Und der andere, der einen riesen Brustkorb hat, der den automatisch vielleicht schon ein bisschen anhebt, der hat dann ein Negativbankdrücken bei der Flachbank. Und das haben die meisten halt gar nicht auf dem Zettel, ne? Die denken halt, sie legen sich auf eine flache Bank rauf, machen Flachbankdrücken, aber in Wahrheit durch die Struktur des Brustkorbs und durch die Fasern der Brust erzeugen sie Negativbankdrücken und bräuchten eigentlich eine ganz leichte Schrägbank, um das auszugleichen. Und sowas kann man dann halt mit Kunden auch ganz gut besprechen. Und wenn man denen das verdeutlichen kann und denen das auch gut rüberbringt, dann wissen sie auch, was zu tun ist. Und das kann man dann ja auch mit den Videos gut abchecken, wenn man das aus mehreren Perspektiven und so weiter sieht. Ja, gewisse Sachen natürlich auch, so diese ganze Bracing-Geschichte und so weiter, das ist ja je nach Übung auch schwierig rüberzubringen, würde ich mal behaupten. Vor allem, wenn du halt dann nicht dieses Hands-on machen kannst, ne? Also wie der sich da genau dann reinlehnen muss und wie er den Brustkorb quasi bewegen muss und wie er atmen muss und so weiter, das ist halt im Personal-Bereich dann schon leichter auf jeden Fall, das rüberzubringen.
Genau, das ist ja so quasi noch genau das Thema, was halt auch darf, was ich ganz, ganz interessant fand, weil du sagst Bracing und vor allen Dingen auch die Atmung halt, ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo wir im Krafttraining oder auch im Hypertrophie-Bereich sagen, okay, guck schon, dass du dein Core, man spricht ja im Englischen immer vom Core, also deinen Körperkern festmachst, damit das möglichst fest ist. Aber was wir da halt nochmal, was man da wirklich sehen konnte, über eine bestimmte Atmung in bestimmten Übungen, ob das nun eine Hackenschmidt ist oder ob du jetzt einfach eine Zugbewegung für einen Latissimus machst, was das für einen Unterschied ausmachen kann, wann du wie atmest und wo dein Rippenbogen sich befindet. Ne? Weil am Ende des Tages war für mich eine super Erkenntnis, sind diese Muskeln ja alle um unser Skelett rumgefrungen, sozusagen. Ja, darum sind sie ja quasi fest, um entsprechend diese Strukturen auch zu bewegen oder halt auch nicht zu bewegen, ja, zu rotieren, Antirotation, so eine Geschichten. Da konnte man halt wirklich sehen, ich habe halt das Beispiel von dem, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der dunkelhäutige Herr, der schon richtig advanced war, so den haben sie halt gerne genommen, so weil der halt auch richtig Kraft hatte und so. Der Vergleich zu so einer Person, zu einem, was er sich selbst für mich dahingesetzt hätte, ne? Also der muss sich dann sozusagen zurücklehnen und komplett eine andere Position einnehmen und auch Gelenke anders zueinander stellen, um halt einen bestimmten Muskel überhaupt noch aktivieren zu können, wenn du halt schon zu muskulös bist. Ja. Ne? Und das ist ja auch bei dir so, glaube ich, so ein Problem gewesen, warum du gar nicht mehr deine Brustmuskulatur so richtig trainieren konntest, weil halt auch bestimmte Strukturen dich natürlich auch limitieren irgendwann, wenn du halt starke Muskelpartien hast. Und das ist so eine Sache, das kannst du aus meiner Sicht, also ich habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen umzusetzen mit Athleten, die ich habe, die so eine gewisse Grundbasis an Kompetenz sowieso schon mitbringen ins Training. Das heißt, da ist die Atmung intuitiv meistens schon bei 90% schon richtig. Ja, und dann kann man jetzt nochmal in diese Details gehen. Und das ist halt wirklich etwas, klar, Videomaterial ist halt immer das Wichtigste, das Auge sieht halt ganz, ganz viel. Aber was mir da halt jetzt auch noch sehr viel wichtiger ist, ist halt wirklich die Empfindung des Klienten. Also die Empfindung dessen, was hat sich verändert zu dem, was wir seit 2 Jahren machen bei verschiedenen Zugmustern oder so. Was hat sich für dich vom Gefühl verändert? Fühlt es sich produktiver an, weniger produktiv an, ne? Also einfach solche Geschichten. Das ist jetzt einfach nochmal die Ebene hinzugekommen, was ich so auch immer mal gemacht habe. Klar, fragst dann einfach, aber meistens, wenn es gut aussieht und der Klient sagt, okay, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 2 Tage ein bisschen Muskelkater gehabt oder ähnliches, dann haben wir ja genau die Struktur getroffen. Aber dieses nochmal Abfragen, wie hat es sich angefühlt, richtig, falsch angefühlt, was ja alles sehr, sehr subjektiv ist. Ich finde diesen subjektiven Faktor, den muss man dann deutlich mehr mit reinbringen, wenn man weiß, wie objektiv dieser Klient schon in den Grundpfeilern ist. Ne, wenn er da auf 90% ist, kannst du auch subjektiv viel mit dem arbeiten, wenn es um andere neue Parameter geht. Ja, und das war jetzt so definitiv das, was das aufs nächste Level bringen wird. Einfach was ich jetzt tue mit meinen Klienten.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Ja, da muss man ja auch ganz klar unterscheiden jetzt zwischen einem Anfänger und einem Fortgeschrittenen, weil wenn du diese ganzen Sachen einem Anfänger beibringst, der Anfänger wird ja so oder so noch so viel Fortschritt machen können und diese ganzen Cues, die helfen ihm dann vielleicht zu 5%, aber der schon fast Profi, sag ich mal, ist, wenn der das jetzt alles anwendet, der hat ja nur noch ganz wenig Potenzial, was er ausreizen kann. Aber um dieses Potenzial dann ausreizen zu können, da muss er halt dann mit solchen Dingen arbeiten und dann kann er vielleicht auch die 100% von diesem ganz, ganz kleinen Potenzial noch ausreizen. Aber dafür sind solche Themen dann halt super wichtig und der Anfänger, ja, der kann halt noch so viel Schübe machen, auch ohne, dass er das Ganze weiß, ne? Und ja, ich finde mal, gerade wenn Leute erst frisch anfangen mit dem Sport und auch frisch im Coaching sind und so, dann soll man die nicht direkt, ich sag mal, überfluten mit so viel Information, dass die komplett verwirrt sind, sondern dass die Basics erstmal nach und nach etabliert werden. Und wenn sich das dann halt alles, ich sag mal, gefestigt hat und die Leute wissen, okay, so funktioniert das alles, dann kann man halt Stück für Stück das hochfahren. Ne? Aber das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Und wie du schon sagtest, mit Fortgeschrittenen macht das natürlich deutlich, deutlich mehr Sinn, ja.
Ja, gut, dass du sagst. Es ist natürlich, auch wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, okay, ich will halt alles in dem Sport erreichen, so, aber ich trainiere erst 2 Jahre, 3 Jahre, was jetzt keine kurze Zeit ist, aber in diesem Sport ist es halt eine kurze Zeit, muss man einfach so sagen. Du kannst halt in 2, 3 Jahren enorm viel erreichen, aber wie du es gesagt hast, das Potenzial, was du einfach an Fähigkeiten ausprägen kannst, die du auch zu Gewohnheiten umwandelst irgendwann, da brauchst du halt einen deutlich längeren Zeitraum und genau, da geht's immer erstmal darum, um jetzt mal aus der Coaching-Sicht zu sprechen für die unter euch, ein Fundament zu schaffen und eine Säule nach der anderen zu bauen und wirklich ein maximal stabiles Fundament an Bewegungskompetenz, grundsätzlichen Fähigkeiten zu etablieren, Gewohnheiten zu etablieren. Und auf diesem festen Fundament kann man dann halt auch ein Haus bauen, ja, und auch eine Hypertrophie, einen Menschen aufbauen, eine Struktur aufbauen. Ist natürlich schwer dieser Tage, ne? Die meisten wollen dann natürlich gleich hören, alles klar, wie kriege ich denn nun die unteren Lattfasern am besten aktiviert? So, weil da will ich jetzt ja am meisten Fleisch drauf haben. Ich will von Anfang an das alles schon in seinen Nuancen halt machen. Es ist halt immer schwer, das so zu dosieren, dass es gerade auch sinnig ist. Ne? Obwohl vielleicht gerade irgendwas anderes viel höheren, potenteren Wert hätte, das jetzt erstmal zu optimieren und sich in den Kleinigkeiten zu verlieren, was aber auch diesen Sport natürlich irgendwie ja interessant macht. Ne? Also wir wollen halt immer einfach mal die coolen Sachen ausprobieren, neue Sachen ausprobieren. Das ist halt das Gesetz der Natur, ne? Also Dopamin. Wir wollen halt immer was Neues, was Frisches, so, ne? Und das ist ja das, was ich auch ganz oft in den Podcast schon gesagt habe. Wenn ihr lernt, ja, ich sag mal sozusagen, Arbeit zu machen, die nicht sexy ist und die euch kein Dopamin schenken, ja. Wenn ihr lernt, das in gewisser Weise auch wertzuschätzen und auch eine gewisse, wie soll ich das sagen? Gewissen Spaß ist das falsche Wort, gewisse Fülle daraus zu ziehen, dann werdet ihr auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bodybuilder werden für eure Genetik. Ein sehr, sehr, sehr guter Bodybuilder. Dieses Thema Zeit halt, ne? Das ist, ja, ist halt ein Riesenfaktor. Ja, also grundsätzlich, das waren die 2 Hauptthemen. Hast du noch irgendwas so im Kopf, wo du sagst, so, das war halt auch so als so ein Thema, was dir so im Kopf geblieben ist?
Ja, auch so grundsätzlich, was du schon meintest mit dem Brustkorb, ne? Dieses Thema Atmen, je nachdem, wie du jetzt auch atmest, wohin du atmest. Atmest du eher so in den Bauch oder in die Brust? Tendenziell zum Beispiel, wenn du Lat trainierst und du atmest halt eher in die Brust, dass du dann automatisch schon in so einer Arch bist. Und dann geht der Brustkorb hoch, dann bist du in so einer Arch und dann kannst du halt den Lat nicht so geil trainieren, als wenn du dich halt leicht nach vorne neigst und dann den Lat so trainierst, ne? Und dann atmest du halt vielleicht lieber in den Bauch durch die Nase einatmen statt durch den Mund, dass du dort halt den Lat dann einfach nochmal ein bisschen effizienter trainieren kannst, einfach aufgrund deiner Brustkorbposition und wie sich dann halt der Lat, sag ich mal, um den Körper rum spannt, dass du dann einfach da ja gezielter arbeiten kannst.
Also ich glaube, das Grundthema war halt ganz von Anfang an, so habe ich das halt wahrgenommen, wie würde man das im Deutschen sagen? The out-out-function, bad structure. Ne? Also man würde sagen, jeder Mensch hat ja relativ gute Hebel für Muskeln, da hat er ein gutes Wachstumspotenzial, weil er da hohe mechanische Last bewegen kann, höchstwahrscheinlich, was halt der potenteste Treiber für Hypertrophie ist. Und dann haben wir halt Strukturen, wo wir halt da weniger Potenzial haben. Ja, und diese Strukturen halt über eine gute Funktion des Muskels, also zu einer vollen Funktionstüchtigkeit von jeder Faser, ja, zu kriegen oder so gut es einem halt möglich ist, kann halt so einen großen Unterschied auf Zeit ausmachen. Und das sollte man halt immer probieren, bevor man halt ausschließt und sagt, ich werde jetzt nie eine Kniebeuge machen oder ich werde jetzt nie eine Langhantel nutzen, um meine Brust aufzubauen, sondern man kann immer eine Funktion finden, um die Struktur halt sozusagen zu überlisten, die vermeintlich schlecht ist. Und das finde ich ein super interessantes Konzept, weil das für mich auch wieder etwas ist, wo ich in der Kontrolle bin. Ich bin derjenige, der agiert, ja, und der entscheidet darüber, wie kann ich mich anpassen, dass es für mich gut funktioniert, so gut es halt geht, ja. Und nicht, ich muss Sachen einfach prinzipiell ausschließen, weil sie nicht im Optimum nahe kommen. So, dann hast du halt etwas komplett ausgeschlossen und damit hast du natürlich auch deine Mittel, die du nutzen kannst, minimiert. So, die sind halt kleiner geworden und die wird halt im Laufe deiner Trainingskarriere auffallen, dass, ja, wie soll ich das sagen, es immer gut ist, Mittel zur Hand zu haben, dass man handlungsfähig ist und noch etwas ausprobieren kann, noch einen Joker ziehen kann, etc. Mhm. Und das fand ich halt so, diesen Grundgedanken, Outfunction, Bad Structure, hat mir total zugesagt, weil ich halt ja auch so ein Athlet bin, der halt überhaupt nicht für Bodybuilding gebaut ist, halt mit meinen langen Armen und Beinen, so, da kannst du halt, was weiß ich, wofür das gut wäre. Wahrscheinlich für keine Sportart. So. Auch nicht für Basketball, da muss ja grundsätzlich im Tor so groß sein. Und deswegen bin ich auch zu diesem Seminar halt, weil ich schon viel Content von Prescript mir dazu reingezogen habe und auch mit dem Luke nach dem Podcast da lange noch drüber geredet habe. Und das ist entsprechend etwas, was mich auch in meiner, ich sag mal, in den ersten, selbst, ich würde mal sagen, 7 bis 8 Jahren meiner Trainingskarriere am meisten zurückgehalten hat, dass ich dieses Bewusstsein dafür überhaupt nicht hatte.
Ja.
Ne, also das, wie du es gesagt hast, man hatte diese Perspektive gar nicht, sondern ich habe halt die Übung gemacht, die halt im Buch am besten performen. Ja, ich habe, weiß ich, wie lange habe ich Klimmzüge gemacht und wie lange habe ich XY gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ist halt jetzt für meine Struktur vielleicht nicht das Beste und da bin ich halt genau in das Gegenmaß übergegangen, was auch genauso wenig produktiv ist. Mir halt nur noch Übungen gesucht, die perfekt für mich passen, aber dann vielleicht nicht diesen Spagat schaffen zwischen mechanischer Spannung und auf mich zugeschnitten sind. Und dann hast du halt eine Übung, die du halt super im Latt spürst, aber die mechanische Last ist halt auf Zeit gesehen nicht die größte oder nicht die signifikanteste, als wenn du einen Kompromiss eingegangen wärst. Und du sagst, okay, ich mache halt etwas, was für die Struktur so halb optimal ist und die mechanische Last ist aber halt auch groß oder auch das Potenzial an Progression ist halt, ja, das ist mal so mein Gedankengang, was so während des Seminars so durch meinen Kopf ging, so und auch wenn ich mal so zurückgeblickt habe, wie habe ich Training früher gesehen und wie sehe ich es halt heute? Das sind einfach Erfahrungswerte, die man da bündelt, ne?
Das ist bei mir auf jeden Fall ähnlich. Ich dachte halt auch früher, die Übung, so diese Bread and Butter Movements, die halt jeder kennt, die machst du breite Latzüge, Bankdrücken und so weiter und du bewegst halt irgendwie Gewicht und du wirst immer stärker. Und das regelt dann schon. Und ich weiß noch, nach 5, 6 Jahren, da dachte ich schon so, ja, okay, mein Lat, mein Rücken und so, da wird nicht mehr viel passieren, weil ich trainiere jetzt schon 6 Jahre. Ich bin super stark, ich bewege super viel Gewicht beim Klimmzug, etc. Was soll denn da noch passieren? Und jetzt mache ich teilweise halt diese Assisted Pull-Ups im Gym, wo man halt in dieser Maschine noch mit Unterstützung quasi Klimmzüge macht. Aber mein Rücken sieht komplett anders aus. Viel krasser als vor 6 Jahren. Und damals habe ich mir quasi so und so viel Gewicht umgehangen. Heute habe ich so und so viel Gewicht als Unterstützung. Aber dadurch, dass einfach die Beanspruchung und die Technik und so weiter alles komplett anders ist, ziehst du da einfach so viel mehr Nutzen raus, anstatt dass du halt einfach wirklich Gewicht von A nach B bewegst. Und auch, dass du halt die Übung, wie gesagt, auf dich anpasst, auf deine Hebel und so weiter, das ist echt ein Gamechanger gewesen. Vor allem auch so dieses ganze Einarmige mit dem Latt und so und dann nochmal jetzt in dem Seminar extra mit den Winkeln und der Torso-Position und so weiter. Das sind Nuancen, die einem fortgeschrittenen Athleten wirklich super, super viel bringen, in meinen Augen. Also,
ja,
war echt crazy.
Absolut. Die Kleinigkeiten, ne? Ein bisschen rotieren vom Fußgelenk oder von der Hüfte hier und dahin. Das ist ja auch so ein Thema, diese Funktion, ne? Also wie funktionstüchtig ist ein Muskel und wo habe ich gewisse Dysfunktionen? Also wo ich gar nicht weiß, dass der Muskel auf der Amplitude bei mir gar nicht arbeiten kann. Genau. Durch einen bestimmten Umstand, durch Mobilitätsproblem, durch große Muskelpartien, die drumherum sind. Da habe ich gar keine Ahnung von. Ne? Also da hat man ja selbst gesehen, wenn ja jetzt so ein AJ Morris da, der ja wirklich schon jetzt auch, ich würde mal sagen, definitiv einer der Advanced Athleten ist bei uns in unserem Bereich, wo man den dann halt innerhalb von, weiß ich nicht, von 10 Sekunden konntest du ihm aufzeigen, wo es bei ihm halt hapert in der Hüfte, ne, mit der internen Rotation und weshalb er immer deshalb in der Hackenschmidt-Kniebeuge unten immer auf einmal so einen kleinen Drop hat, so, weil er da einfach die Funktion nicht hat, da kann er die Muskeln nicht aktivieren, so. Ja. Und da siehst du halt, wenn das dann nochmal auf die nächsten 10 Jahre bei ihm nochmal eine Anpassung bringen, halt, dann er kann die Muskel mehr aktivieren, muss wahrscheinlich dann erstmal kurzzeitig Gewicht runternehmen, um dann aber in einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr dann endlich auch wieder einen krassen Fortschritt zu machen und auf signifikant davon zu profitieren. Und dann siehst du halt, was da bei jedem halt möglich ist, wenn man sich auf das Thema einlässt, wenn es dann Sinn macht. Ist halt auch immer so eine Sache. Hast du, wie gesagt, die Grundbasics überhaupt an Bewegungskompetenz schon drin, bevor du jetzt anfängst, halt, weiß ich nicht, jeden Tag 2 Stunden so ein Mobility-Screening bei dir zu machen. So, ich habe die Dysfunktion, jetzt muss ich erstmal Mobility machen, so, dann trainierst du halt nicht mehr. Am Ende ist Krafttraining halt das, was wir machen müssen. Aber diese Kleinigkeiten,
ja. Also, was
dann aus?
Was du vorhin schon angesprochen hast, dieser Zinseszinseffekt einfach, ne? Wenn du jetzt dafür sorgst, als Fortgeschrittener, dass du dein Training um 5% verbesserst in gewissen Muskelgruppen und das addiert sich oder summiert sich oder multipliziert sich halt über die Jahre dann einfach auf, ne? Also, das macht dann schon nach, ich sag mal, 3, 4, 5 Jahren einen riesen Unterschied. Wenn du jetzt denkst, okay, mein Lat oder meine obere Brust, die hinkt ein bisschen hinterher, aber wenn du dann diese Cues umsetzt in 3 Jahren, das wird ganz anders aussehen auf einmal. Obwohl du vielleicht dachtest, ich bin schon so fortgeschritten, es geht gar nichts mehr. Und dann geht doch noch mal was. Es geht immer noch was, ne?
Geht halt immer noch was. Das siehst du halt selbst, wenn du irgendwelche, gestandenen IFBB-Bodybuilder nimmst. Die kannst du ja auch mit irgendeinem Cue oder irgendetwas auf einmal kannst du da halt nochmal eine Beule hinzaubern im Rücken halt. Ein Teres, ja. Irgendwas. Hat er vorher nie drüber nachgedacht, hat einfach immer das gemacht. So, und das macht den Sport ja auch aus meiner Sicht so interessant, dass wir halt so kosmetisch trainieren können und wirklich kleinste Bereiche dann eher akzentuieren können und über diesen Zinseszinszeiteffekt halt dort auch etwas kreieren können. Wirklich, ja, kosmetisch daran arbeiten können. Ne? Also klar, wir wissen alle, wir können die Form des Muskels nicht ändern, aber die Ausprägung und ob der Muskel überhaupt signifikant hypertrophiert, weil wir ihm halt auch die Zeit und Energie aufwenden in unserem Gesamttrainingspensum und Kapazitäten, die er dann braucht. Mhm. Dafür muss man das Wissen halt erstmal haben und diese Erfahrung halt erstmal haben. Ne? Also
da waren ja auch in dem Gym genau die Geräte, sag ich mal, die man dafür braucht. Ne?
Ja.
Da können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Diese ganzen Geräte, die es dort einfach gab, die es in Deutschland halt leider nicht gibt. Die Prime-Geräte vor allem natürlich, wo du die Belastungskurve so einstellen kannst, wie es halt für dich am besten passt. Und dann kannst du halt die Muskeln nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausreizen. Und das haben wir bei dem Butterfly-Gerät zum Beispiel gemerkt, ne? Ja. Dann hast du vorne im Prinzip sehr wenig Widerstand. Und hinten dachte ich, es reißt mir fast die Brust ab, so ungefähr. Und nach vorne wird es dann wieder schön leicht und dann kannst du halt so lange grinden, weil das halt mit der Kraftkurve von der Muskel ziemlich gut übereinstimmt. Und dann bist du nach dem Satz hast du dann einfach das Gefühl, das ist eine ganz andere Art von Reiz, als wenn ich das jetzt bei einem Gym 80 Butterfly mache.
Ja.
Du hast bei beiden Muskelversagen, aber die Auslastung ist trotzdem nochmal eine andere irgendwie, ne?
Ja, das ist, also die Anpassung des Widerstandsprofils bringt aus meiner Sicht quasi, wenn du es kannst, dein Training, das bringt nochmal eine andere Ebene in deine Trainingsplanung. Das macht das Ganze nochmal, also auf der einen Seite kann es einfach unendlich viel komplexer machen und unnötig komplex machen. Wenn du aber ein bestimmtes Grundwissen hast und auch Erfahrungswerte hast, dann kannst du dein Training damit einfach nochmal, ja, einfach nochmal so stark optimieren unter Umständen. Weil, wie du es eben gesagt hast, am Beispiel dieses Butterflies, du hast halt einen ganz signifikanten Reiz, ja, aber deutlich weniger Ermüdung, weil du halt durch diesen Bereich, den du gar nicht haben willst, nicht durch musst, weil da einfach die Spannung dann nicht so groß ist. Das heißt, wieder diese Zeit zu Rat, wie nennt man das im Deutschen? Stimulus to Fatigue Ratio, Reiz zu Ermüdungsratio, wird man das
ja sagen?
Ja, genau. Die kannst du da halt nochmal besser steuern, was dir natürlich erlaubt, einfach mehr qualitative Arbeit reinzuholen und diese, ja, Prime heißen die, ne? Ich vergesse immer den Namen. Prime, genau. Prime ist halt so ein Hersteller, die hießen, glaube ich, früher irgendwie anders.
Strive, glaube ich.
Strive, genau. Früher hießen die Strive. Da kannte ich die Geräte halt auch schon hier und da mal, also nicht in Deutschland, aber im Ausland. Mhm. Die haben die halt da wirklich, glaube ich, wahrscheinlich die wichtigsten Geräte, die dieser Hersteller hat. Und ich glaube, der Cuba hat er erzählt, dem anderen jungen Herrn, ne? Ich glaube, die haben ein Jahr auf die Geräte gewartet, ein Jahr Lieferzeit.
Ja.
Ja, und du musst dann halt die komplette Überschiffung musst du halt selbst bezahlen, ne? Weil diese Geräte gibt halt keinen Vertrieb in Europa dafür. Da siehst du halt, was in UK, wie dedicated die Leute da halt sind, was sie an Geld in die Hand nehmen, an Geduld in die Hand nehmen, um das beste Equipment für diesen Sport zu haben. Ja. Das gibt's in Deutschland einfach nicht. Es gibt hier kein Gym, das hat. Auch das Gym in Wien hat diese Geräte nicht. So, ne, das ist immer so eine Sache, wo ich sagen würde, ich fand das Ultraflex jetzt da rein für Hypertrophie-Zwecke war es für mich das beste Gym von der Ausstattung, in dem ich trainiert habe. Also ich kenne kein besseres, wo ich sagen würde, wenn ich hier täglich trainieren könnte, habe ich einfach die besten Bedingungen, die ich haben kann von dem Equipment, was ich habe. Und das ist schon eine brutale Erfahrung so. Das ist schon.
Also aus Bodybuilding-Sicht. Definitiv. Also das war wirklich unfassbar, ne? Also ich weiß auch noch, diese eine Rudermaschine von Prime, wenn du da nach vorne in die Dehnung gehst und das Gewicht dementsprechend drauflädst, du denkst, da zieht ein LKW an deinem oberen Rücken und dann ziehst du zurück und hinten kannst du ganz entspannt halten, kannst eine schöne Kontraktion dir reinholen und dann gehst du wieder nach vorne und du denkst, fuck, mein Rücken reißt gleich ab, ne? Also das war schon heftig und auch dieser Vibe einfach in dem Gym. Nur Leute, die es ernst meinen, also auch, das war ja, glaube ich, gar nicht mal so teuer, das Gym, ne? Also was 40.
Ich glaube, was haben wir gerechnet? Euro? Genau, irgendwie für 40 Pfund oder
im Monat.
Ungefähr, ja, im Monat. Ja.
Aber also trotzdem nur irgendwie Hardcore-Leute. Das war schon krass. Und auch direkt natürlich mit dieser Meal-Prep-Küche da im Gym und so, das war schon cool. Also, das war wirklich Bodybuilding nochmal auf einem anderen Level, ne?
Ja, die machen das Spiel halt komplett in dem Sinne, genau. Es gibt da einmal die Meal Prep Service. Dann gibt's auch für die Bodybuilder halt, die halt den unterstützten Weg halt gehen, ne? Stand da sogar so ein mobiler Blood Service. Also kannst du ein Blutabnahme und deine Blutwerte prüfen lassen. Die stehen dann halt da vor der Tür mit so einem Wagen. Du musst halt, gehst halt zum Training und lässt danach Blut abnehmen und kriegst dann wahrscheinlich online deine Ergebnisse zugeschickt. Also die haben halt wirklich das Allround-Programm halt so. Da kannst du Bodybuilding halt komplett leben so. Und das merkst du halt in UK. Ja.
So ist wie Fußball hier, ne? Also.
Genau. Das ist so das Allround-Programm. Ich finde, in UK ist scheinbar Bodybuilding wirklich eine richtige Sportart. So, ne? Also ich weiß nicht, was Dorian Yates damals da gemacht hat, aber scheinbar hat der da so krass die Leute geprägt, dass Bodybuilding da so ja einfach da ist und so ja halt auch in so einer, ja, mit so einer Passion ausgeführt wird. Da haben wir uns beide ja auch dann lange und oft drüber unterhalten während der ganzen Reise, so wenn wir halt in unseren Gyms unterwegs sind, in den Ketten oder was auch immer, dann hast du, das fällt halt krass auf, wenn du da auch nur eine Person gesehen hättest, die da trainiert, die wäre dir sofort aufgefallen. Ist, okay, da ist jemand, der macht das hier ernst, der macht ernst, der will hier was erreichen. So, ne? Und dann in Deutschland hast du das Gefühl, okay, wo sind die ganzen Leute, die diesen Podcast hören? Wo seid ihr alle? Weißt du, die sind ja da, aber es sind anscheinend doch viel weniger scheinbar gefühlt.
Einzelne Jobs verteilt, überall sind ein, zwei
Leute, die ernst meinen. Das ist halt krass. Im UK hast du halt so eine richtig, richtig krasse Community und diese krassen Gyms. Ich meine, dieses Ultraflex ist ja sogar eine Kette sogar. Das heißt, ich glaube, da gibt es sogar 3 oder 4. Mhm. Die sind wahrscheinlich alle relativ ähnlich gut ausgestattet. Das ist der Wahnsinn halt, ne?
Also das mit diesem Blattservice da, das hat mich echt geprägt, ne? Vor der Gymtür quasi Krankenwagen und die Leute kommen aus dem Gym raus oder gehen rein, direkt rein in den Krankenwagen und dann wird erstmal Blut gecheckt. Ist ja auch eigentlich eine gute Geschäftsidee, ne? Wenn du da quasi das Gym hast, wo viele Profis auch sind und du hast dann da deinen Blattservice, warum denn nicht? Sprichst du halt mit dem Gym-Owner und dann stehst du da und dann machst du das. Aber das ist hier ja undenkbar. Also da
ist das so weit. Hier wäre für unser Eins wäre es schon cool, wenn wir in einem Gym genauso was hätten wie in Wien halt, das Anabol oder so, wo du sagst, du kannst einfach nach dem Training was essen und du weißt, die Makros,
ja,
es ist halt lecker, es ist irgendwie tauglich für deine Ziele und passt halt so. Das ist halt hier auch undenkbar halt, ne? Also ich meine, es gab in Hamburg mal, glaube ich, ein halbes Jahr lang, ich glaube im Homes Place in Munzburg. So ein Fitness-Food-Laden im Fitnessstudio. Ja, ein halbes Jahr und dann war es das halt. Dann war das halt wieder weg halt, ne? Und ja.
Schade irgendwie.
Also halt schade, dass es das nicht gibt. Und das ist ja aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein Abbild der Ernsthaftigkeit, mit der dieser Sport halt betrieben wird, ne? Obwohl Deutschland ja aus meiner Sicht ja Champions League ist, was Natural Bodybuilding angeht. UK aber halt auch. Ne? Ja. So, und das wundert mich dann halt immer, dass das noch nicht so ein bisschen mehr Früchte trägt halt, ne? Da muss man halt dann zum Türken halt, ne? Kann ja auch passen, ne? Obwohl das so die perfekte Post-Workout-Mahlzeit ist.
Ja,
da müsstest du sagen. Ich bin da nicht der Experte.
Das wäre das Schönste. Ein Türke, der den Makros noch hat mit auf der Speisekarte, das wäre.
Ja, die Zeit wird kommen. Irgendwann wird das kommen.
Aber es ist ja auch ein Zeichen dafür eigentlich, dass es noch sehr viel Potenzial gibt einfach in Deutschland, ne?
Ja,
also es ist noch viel Raum nach oben einfach da. Ja,
absolut. Da haben wir noch nicht mal ansatzweise das Potenzial erreicht, was in England da halt abgerufen wird. Was natürlich Hunger auf mehr macht, sagen wir es mal so halt, ne?
Ja. Ja.
Aber wir beschweren wollen wir uns, glaube ich, auch nicht. Wir haben in Deutschland trotzdem für wenig Geld kriegen wir halt enorm gutes Equipment bereitgestellt, mit dem halt alles geht.
Also mit Hammer Strengths und Gym 80 und so, da bist du bei 95% oder so mindestens, ne? Also das ist dann halt wirklich für die detailversessenen Bodybuilding-Nerds, ne, der Endstufe, da sind dann die Prime-Geräte halt nochmal dann das Gelbe vom Ei. Aber ja, wir haben eigentlich auch alles, was wir brauchen, um Fortschritte zu machen.
Absolut. Absolut. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, mein Fazit, Zeit, Energie, die investiert wurden, haben sich maximal gelohnt. Also maximal gelohnt. Auch wenn als Kostenfaktor dann auf der Rückreise dann natürlich unser leichtes Debakel mit dem Verpassen des Rückfluges dazu kam und Cortisol ungefähr um, weiß ich nicht, 3000% gegenüber zu dem Monat davor bei mir gestiegen ist. Allein innerhalb von 6 Stunden oder so, ich weiß es nicht.
Ja, ne? Ja, kommt hin, ne?
Also da für euch, Leute, wenn ihr in Manchester am Flughafen seid, plant mindestens 1 Stunde, wenn nicht 2 Stunden mehr für die Security ein. Gerade wenn ihr einen frühen Flug habt, da arbeiten nur 6 Menschen, so an 2 Bändern. Und dann kommen aber irgendwie 1000 Menschen. Und die sind auch alle rechtzeitig da. Oder drängelt euch vorbei, ja. Seid nicht wie wir und immer so die netten, freundlichen Deutschen, die dann höchstens mal so fragen, ja, wann geht der Flug, geht gleich und hier und dann, sondern dann wirklich auf sein Recht pochen und einfach gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Haben wir dann halt nicht so hinbekommen.
Das war echt ärgerlich, ne? Ja. Und hier aufgestanden zum Flughafen, eigentlich noch massig Zeit gehabt und dann doch den Flug verpasst und dann die Hölle auf Erden in diesem Flughafen erlebt.
Ja, die Hölle auf Erden in dem Sinne, du warst ja, ich hatte ja auch noch das Glück, dass mein Rucksack noch durch diese Bombenkontrolle musste. Also da wird ja mal zufällig irgendwas rausgezogen, dann machen die so einen Bombentest, was ist irgendwas, ne, weiß nicht, wie man das nennt. Mhm. Und dann bist du ja schon vorgegangen, um zu sagen, ja, der andere junge Mann kommt gleich. Ne? Und ich bin dann ja durchs komplette Terminal gesprintet. Also ich habe mir noch im Nachhinein nochmal überlegt, also 1000 Meter waren es bestimmt, oder?
Ja. Ja. Und dann Bodybuilder am Limit, ne?
Alter, meine Lunge hat gebrannt. Ich war fix und fertig. Habe ich noch nicht erlebt. Ja, und was du schon gesagt hast, dann kommt man halt aus diesem Sicherheitsbereich halt auch nicht mehr raus. Also nicht alleine. Du kannst nicht einfach zurückgehen zur Security und sagen, ich habe meinen Flug verpasst. Nein, dann musst du halt erstmal jemanden von deiner Airline per Telefon kontaktieren, der dann jemanden schickt, der dich dann irgendwo, ich weiß gar nicht, wo sie uns dann da rausgelassen haben, durch 7 extra Hinterausgänge, so, um dann da rauszukommen. Ja, also am Ende des Tages war es halt extrem aufwendig, noch einen Flug zu finden, der rechtzeitig zu buchen war, wo man noch eine Bestätigung kriegt, eine Bordkarte kriegt, weil, wie gesagt, in Manchester, in England, ich weiß nicht, ob es in England mittlerweile überall so ist, es arbeiten keine Menschen mehr dort. Du musst alles online machen. Es gibt niemanden mehr, den du einfach mal fragen kannst. Also im Terminal selber, ja, Informationsdesk, steht halt ein Telefon, was schon so gelb anläuft. Ne? Kennt man so, steht seit 30 Jahren da mit so einem Zettel da oder so einer Wand, wo dann so die Durchwahlen stehen von dem Ruf von den Airlines. So, ey, also Technik und Fortschritt ist ja schön und gut, ne? Aber so Menschen, mit denen man sprechen kann, sind dann echt wertvoll, wenn man in so einer Bredouille steckt. Das haben wir halt echt gemerkt, ja, ne? Ja. Kannst auch niemanden mehr anrufen, ne? Wir hatten ja noch versucht, dann die Lufthansa anzurufen, weil ein Flug irgendwie ging dann noch um 9. Den konntest du aber nicht mehr online buchen, zu kurzfristig. Und ja.
Hotline
auch einfach durchlaufen lassen. Ja, ich glaube, dann sind wir über London zurück nach Hamburg für relativ viel Geld für mal eben so einen Flug buchen, aber lässt sich halt nicht ändern. Man will ja nach Hause. Ist, ne? Das ist geil, man hätte ja, glaube ich, auch für die Hälfte fliegen können, aber dann halt so 32 Stunden mit 4-mal umsteigen und so. Das hat auch keinen Sinn.
Also. Und von England nach Deutschland 30 Stunden Flug. Aber als Online-Coach kann man ja immer die Zeit nutzen und arbeiten, ne?
Das kam natürlich dann immer noch hinzu. Es war halt Montagmorgen, ja. Und wir beide halt so, okay, Check-in-Tag. So bei mir ist Montag halt immer der da kommen die meisten Check-ins rein. So, das ist auch mein Arbeitstag, wo ich am meisten Online-Check-ins mache. Und bei dir ja auch so, zack, 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 zack. So, du bist eh gestresst hoch 10. Und dann siehst du halt so, okay, die ganze Arbeit kommt halt rein und du bist aber dabei am Troubleshooten und so. Also es war schon ein extrem stressiger Tag. Aber wie gesagt, auch das für mich ist jetzt eine lustige Erinnerung so. Also ich gucke jetzt nicht zurück und ich bin da halt auch nicht ausgerastet oder so halt, ne? Also oder musst du sagen, ob ich so den Eindruck gemacht habe, dass ich so völlig raste gleich aus, ich schreie hier gleich.
Gegenseitig immer ganz gut wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen.
Ja, ne? Ich glaube, immer hatte der eine oder der andere dann mal so eine Tiefphase, so dass ich kann es jetzt echt nicht mehr glauben. Weil ich glaube, das Schlimmste war dann, als wir den zweiten Flug gebucht hatten, auf den Flug dann gewartet haben, auf das Gate gewartet haben, das stand dann halt noch nicht, und der Flug dann auf einmal aus der Liste weg war. Und wir schon wieder dachten, der Flug wurde gestrichen und wir kommen schon wieder nicht weg. Ja. Dann ging das Spiel halt von vorne los und irgendwann war ich euch da an dem Punkt, wie gesagt habe, okay, ich nehme das Ganze hier wirklich als Spiel. Ja, ich nehme das hier wirklich als Spiel für meine Resilienz, für die Fähigkeit. Aber da haben sie mich fast gehabt. Da dachte ich so, Alter, kann nicht wahr sein. So, aber am Ende sind wir mental, glaube ich, dran gewachsen.
Ja, also als wir den Flug verpasst haben, ne, da hatte ich richtig den Eindruck, dass wir bis zu unserem Flug, den wir dann schlussendlich genommen haben, wirklich so ein negatives Momentum aufgebaut haben. Ja. Die ganze Zeit kam irgendwas. Aber ja, im Nachgang kann man da echt drüber lachen. Ne? Aber
ja, das ist vielleicht so die Essenz dessen, um nochmal so ein bisschen philosophisch was an die Leute loszuwerden. Man kann in dem Zeitpunkt nur versuchen, Akzeptanz zu finden. Man kann ja nichts mehr an der Situation ändern. So, es ist halt passiert, man kann daraus lernen. Man kann gucken, wie man das Problem löst. Wie kriege ich einen neuen Flug? Kriege ich nicht? Wie kriege ich wieder einen neuen Flug? Und immer weiter halt am Problem arbeiten und nicht emotional werden und sagen, ey, es ist alles unfair. Womit habe ich das verdient? Niemand hat dir das eingebrockt, außer du selber. So klar, es gibt Umstände, die das jetzt irgendwie befeuert haben. So hätte man noch früher da sein können. Man hätte sich vordrängeln können. Man hätte. Das macht man halt beim nächsten Mal. Jetzt hast du den Erfahrungswert und daraus gelernt.
Ja, man ist immer verantwortlich, ne? Also.
Ja, nicht die Verantwortung abgeben ans Schicksal. So, ne? So, ja, das ist jetzt Schicksal gewesen. So, jetzt lege ich mich in die Ecke und weine oder schreie. So wie halt kleine Kinder, so wie meine Tochter halt funktioniert, jetzt aktuell halt drauf ist, wenn sie halt eine Salzstange nicht kriegt. So, dann ist das Leben halt voll unfair. So, und dann, ich glaube, manchmal sind wir halt so und sind auch als Erwachsene halt so, reagieren dann halt einfach genauso, wenn das Leben einem dann einfach mal so 7 Challenges innerhalb von 6 Stunden so vorlatzt und sagt so, Jungs, macht mal. Guck, mach mal was draus. Zeig mal, was ihr könnt. Was ihr hier so drauf habt. Ja, und dann sind wir halt, haben wir es halt zum Glück geschafft. Aber da mussten wir natürlich auch in Hamburg noch zur Passkontrolle. Das war dann nochmal das
i-Tüpfchen.
Weil wir sind ja nicht mehr in der EU mit England. Und Covid-Test musste ja auch, glaube ich, vorweisen. Deswegen waren diese automatischen Schalter aus. Ich glaube, bestimmt noch mal eine Stunde, oder? Bis wir da raus waren.
Ja, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen vorgescammt.
Na.
Ich habe schon im Flugzeug mit einem Kollegen geschrieben, der mich halt abgeholt hat. Und der war halt auch schon 10 Minuten zu früh irgendwie da. Und ich komme dann da in diese Passportkontrolle und ich denke so, Junge, was ist denn hier jetzt los? Ne? Also die Schlange wirklich gefühlt 100 Meter lang oder so. Ne? Ja, ja. Ich dachte wirklich, okay, wir sind gelandet, wir haben unser Gepäck, ganz entspannt jetzt einfach raus und nach Hause und ins Bett. Ne? So. Und dann komme ich da um die Ecke und sehe diese Schlange und ich denke mir so, nein. Und dann war da so ein Polizist, mit dem bin ich dann, habe ich ein Gespräch angefangen und der ist dann einfach so gegangen und dann bin ich einfach so mit dem mitgegangen. Und auf einmal war ich dann irgendwie vorne in der Stange und ja, dann habe ich, glaube ich, trotzdem noch 20 Minuten gebraucht oder so. Also es war trotzdem sehr, sehr langsam, aber ja. Also jetzt sind wir wieder zu Hause, ne? Jetzt ist alles wieder gut.
Jetzt alles wieder gut, ja. Und im Juni spielen wir das Spiel dann von vorne, ne?
Genau, aber da ist das mit dem Flug wahrscheinlich ein bisschen angenehmer.
Ja, ich glaube, hast du die Flüge schon gebucht?
Ja.
Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, welche Zeiten wir hatten, aber da müssen wir nicht morgens um 3 Uhr aufstehen oder um 4 Uhr aufstehen, sondern da kann man normal ausschlafen und dann zum Flughafen fahren. Und dann noch, da werden wir auf jeden Fall eine extra Stunde einplanen. Und selbst dann werde ich da trotzdem schon gucken, ob ich da jemanden finde. Unser Flug geht in 2 Stunden, können wir schon mal hier Priority Security haben oder irgendwas halt. Ne?
Ja, dann müssen wir nochmal schnacken mit Unterkunft und so, ne? Und
genau, wieder schön, ein ganzes Haus, 7 Betten.
S-Klasse.
Ne? Eigentlich, wir hätten noch eine S-Klasse nehmen können. Auch das noch vielleicht eine coole Geschichte so zum Abschluss. Kommen da halt an bei Europe Car und dann ist Simon da, ja, so ein Dunkelhäutiger mit so einem Dennis Rodman weißen Irokesen irgendwie so. Cooler Typ.
Ja, super lustig.
Super cooler Typ und dann sagt er halt, wollte er natürlich ein Geschäft machen. Und sagt dann halt, alles klar, Jungs, wollt ihr Automatik haben? Ist ja einfacher hier, ne, weil wir links fahren und anders schalten und so. Ja, ja, klar. Und dann, also ich dachte so, cool, ist hier ein mega Service, dass er uns jetzt wirklich nur Autos gibt, die halt in der Kategorie sind, die wir eh schon haben, ja, die dann halt, ja, kein Schaltwagen ist. Nee, 2 Autos. Dann sagt er, ey, hier, alles klar, Mercedes-Benz S-Class. Und ich denke schon so, ist das dein Scheiß Ernst? Für 100 Pfund am Tag extra, ne? Ich glaube, wir hatten für 4-5 Tage einen
Mietwagen. 40 nur am Tag extra oder so.
Wie viel?
40 oder 50?
Nee, 100, glaube ich.
Okay, aber
dann haben wir eine A-Klasse genommen. Der war 40
am Tag.
Der war 40 am Tag mehr, genau.
Ja.
Also, er war charmant, er war cool und er hat halt, wenn es jetzt ums Verkaufen geht, genau das Ankerprinzip genutzt. Er hat uns halt den hohen Anker gesetzt mit einer S-Klasse und 100 mehr am Tag. Und dann war natürlich die A-Klasse für 40 mehr am Tag. No-Brainer, den wir uns dann gegönnt haben.
War bei den Straßen da auch, glaube ich, die bessere Entscheidung, ne? Und mit den Kammsteinen und so weiter.
Absolut, ne? Also ich glaube, sonst hätten wir halt irgendwie so ein Golf-Kombi gehabt. So, das war die Standardklasse, die ich, glaube ich, gebucht habe. Aber die Engländer, so Straßenbau, da, also ist eng, viele Schlaglöcher. Ja, also ich weiß nicht, wie oft wir den Kannstein geknutscht haben. Das ein oder andere Mal sind wir da, je nachdem, wer gefahren ist, der Beifahrer so zusammengestreckt. So, fahr rechts. Weil,
Kannst du als Fahrer halt auch schlecht einschätzen, ne? Weil der ganze Wagen ist ja noch quasi links von dir und das bist du ja sonst nicht gewohnt. Und ja, im Endeffekt waren wir ja voll kaskoversichert und nichts ist passiert, ne?
Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Immer, also das mal so als nochmal Off-Topic-Tipp, immer Vollkasko nehmen. Also bei Mietwagenfirmen, aus meiner Erfahrung, jahrelanges Reisen, niemals dort irgendwie 50 Euro sparen. Ihr werdet immer Stress des Grauens haben, weil dann heißt es alles klar, 800 Euro sind weg. So, weil das ist der Eigenanteil, so, weil ja, da ist irgendwo ein Kratzer. Der war vielleicht schon vorher da, den hast du nicht gesehen. Wenn du Vollkasko hast, dann sind die auch meistens so, dann stellst du das Auto hin, dann gucken sie es auch nicht mehr an. Also wenn du es abgibst, weil das ist denen eh egal. So, dann macht das halt die Versicherung. Das kostet halt echt nicht viel mehr. Das kostet dann halt 50 Euro mehr oder 60 Euro und dafür ist halt Stress weg. Ich immer mache. Also von daher. Ja gut, für London brauchen wir ja keinen Mietwagen. Da kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja und dann schauen wir mal. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die Leute es wahrscheinlich vielleicht schon mitbekommen haben. Da wird dann das Revive Stronger RP, Renaissance Periodization Seminar stattfinden. Quasi als Ersatz für das Seminar, was 2019, glaube ich, stattfinden sollte. Also ich hatte schon Karten dafür. Ich konnte die jetzt quasi umswitchen.
Ich weiß gar nicht.
Ja, ich glaube 2019 war das angedacht. Da war dann aber auch, das war noch ein anderes Motto. Das war dann 3DMJ und RP waren dafür geplant. Ja, und das wird jetzt, glaube ich, dann mal wieder eine ganz andere Art des Seminars halt, ne? Da, wo wir jetzt waren, das war auch schon sehr, sehr science-based grundsätzlich, so von der Anatomie, aber mit viel Übertrag aus der Praxis, so mit dem Look und halt auch aus dem Hardcore-Bodybuilding zusammengepaart, was mir enorm Spaß gemacht hat. Und Revive wird jetzt wieder so ein anderer Vibe sein. Das ist nochmal ein ganz anderer Vibe. Ja. Das weiß ich immer sehr, sehr zu schätzen, so verschiedene Vibes, wenn man sagen will, Camps kennenzulernen und sich da das Beste rauszuziehen für seine Arbeit. Sich nicht nur zu sagen, ich bin jetzt hier dieses Intensity Camp und ich bin das Volumen Camp oder ich bin das Camp, Reps in Reserve oder
nicht jedem Trend nachlaufen. High
Intensity. So, es gibt diese ganzen Konzepte, weil sie irgendeinen Mehrwert haben für Menschen und Mehrwert hatten für Menschen. Also sie sind halt kein Unsinn, sonst würde es sie nicht geben. Sowas würde sich nicht durchsetzen. Und deswegen das vielleicht mal so als abschließende Worte. Und ich glaube, das ist auch etwas, da haben wir auch drüber geredet, dass du auch jemand bist, der in dieser ganzen Coaching, Natural Bodybuilding Szene, die wir ja haben, dass er doch schon eine sehr, sehr, so eine Blase ist, noch jemand ist, der da wenig so eingefärbt ist. So, der Lukas ist der gehört dazu, dazu. So, das ist halt sehr, sehr selten. Und das ist ja auch etwas, wo ich gesagt habe, wo ich dir geraten habe, behalt dir das unbedingt bei, weil dich das unabhängig hält auch in deiner Arbeit. Und so wird das halt auch nicht langweilig. Und du musst dann nicht deinen Glaubenssätzen folgen, die du dir halt irgendwie vielleicht unterbewusst hast, einschleusen lassen. So, auch wenn es nicht einfach ist, dieser Tage im Social-Media-Game. Ne? Wenn es natürlich um Instagram geht, wenn es um Podcasts geht, dann gibt es natürlich auch Themen, die einfach besser ziehen. Ne? Mhm. Das ist auch etwas, wo ich dann mal sage, okay, was ich ja zum Glück hoffentlich, und das können ja die Zuhörer mir mal rückmelden, so, wo ich immer versucht habe, das zu machen, wo ich halt Bock drauf habe. Also in dem Sinne. Ich bin da sehr, sehr egozentrisch in der Hinsicht. Ich mache halt Podcasts, die halt auf Social Media Sicht gar keinen Sinn machen. Also jetzt, keine Ahnung, Podcast mit jetzt hier mal, um Nils mal zu triggern, jetzt einfach einen Podcast nur mit Nils zu machen. Ne, mittlerweile ist kennt man Nils, aber jetzt am Anfang, die ersten 2 Podcasts mit Nils sind halt für Social Media nutzlos. Den kennt keiner, vielleicht hört sich das keiner an, weil den keiner kennt. So, weißt du? Oder auch englischsprachige Podcasts zu machen jetzt mit einem Luke oder so. Ich habe halt eigentlich eine deutschsprachige Audience. Macht auch nicht wirklich Sinn. Aber ich habe Bock drauf für das Wissen, was ich da rausziehe und für den Austausch. Ja, aber ich will jetzt hier gar nicht den Leuten sagen, wie sie ihr...
Ich glaube, das ist unterm Strich aber auch wichtig, ne, das zu machen, worauf man Bock hat. Das ist genauso wie Leute, die halt nur dafür arbeiten, dass sie Geld bekommen, ja, anstatt dass sie dafür arbeiten, um irgendwie Leute weiterzubringen oder das, was ihnen Spaß macht und so weiter. Das wird sich dann trotzdem weiterentwickeln, wahrscheinlich sogar noch besser unterm Strich. Als wenn man halt alles immer nur, ja, also ich sag mal, kalkuliert macht, so, ne? Sondern man macht halt das, worauf man Bock hat.
Das ist das alte Spiel aus unserem geliebten Sport. Wenn man halt immer nur im Endziel denkt, so, dann hast du im Prozess halt keinen Spaß. Genau. Also, wenn du einfach im Prozess bist und das machst, was dir halt Spaß macht. Und Spaß macht es halt nur, wenn du daran wächst. So. Und ne, da siehst du halt immer diesen Umkehrschluss von Wachstum und Spaß zu einem gewissen Grad. Dann ist man eigentlich immer mit Wachstum unterwegs und dann macht man das halt auch jahrelang. Und dann ist halt wieder der Zinseszins und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Ja, cool. Also ich glaube, wir haben jetzt fast schon bestimmt eine Stunde recorded. Ich weiß es gar nicht.
Ja, ungefähr, ne?
Haben jetzt zwar die Fragen aufgenommen, schaffen wir jetzt gar nicht. Aber wenn euch die Episode mit Lukas gefallen hat, hole ich den jungen Herrn sicherlich gerne nochmal einen Podcast. Dann machen wir mal eine Full Q&A-Session draus, um dann eure Fragen zu beantworten. Speichern die jetzt quasi, die Fragen, die wir haben, ab. Versprochen. Machen wir einen Screenshot, nicht vergessen. Und dann ja, machen wir das nochmal. Lukas, ja, falls die Leute dich noch nicht kennen, wo finden sie dich? Können sie mit dir Kontakt aufnehmen, falls sie irgendwelche Fragen haben, Coaching etc.?
Ja, also falls ihr irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen wollt, am Coaching interessiert seid, was auch immer, auf Instagram unter lukas.liebing bin ich zu finden. Und auf TikTok bin ich auch zu finden unter, warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken. Das ist, glaube ich, dann hier auch lukas.liebing, genau. Ja, genau dasselbe. Also Lukas mit K.liebing. Und ja, da könnt ihr mich gerne anschreiben, kontaktieren, slidet in die DMs. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein.
War sehr cool. Empfehlung auch meinerseits. Ihr wisst, ich gebe die Empfehlung nur raus. Falls ihr ihm noch nicht bei Instagram folgt, tut das. Da kommen täglich wirklich sehr, sehr coole Tipps bei raus, die auch nicht, das sind nicht die No-Brainer-Tipps. Das sind auch wirklich Sachen, die viele vielleicht noch nicht auf dem Zettel haben. Da ist immer sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Da fließt viel Arbeit rein, haben wir auch mal gesehen. Ne? So, unsere Workflows so vom Coaching, Content Creation, kommt man sich auch gut austauschen. Da steckt immer viel, viel Arbeit drin. Von daher freuen wir uns jetzt quasi auch, wenn ihr den Podcast hier teilt. Bewertungen dalasst, Spotify abonnieren und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, wenn ihr den maximalen Support geben wollt, bei eurer nächsten ESN-Bestellung einfach den Code nutzen in der Beschreibung. Und dann supportet ihr den Content, der hier produziert wird. Ja, Lukas, ich danke dir für deine Zeit. Ja, war gerne. Sicherlich nicht das letzte Mal. Und wir sehen uns spätestens in London. Und für die Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
So sieht's aus. Wiedersehen.